Ich bin Mara Sandra Sekaram und das ist People of Deutschland. Herzlich willkommen beim People of Deutschland Podcast. Ich freue mich sehr, dass du hier bist.
Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch, hier sein zu dürfen.
Womit hast du heute deinen Tag gestartet?
Womit ich gestartet habe? Duschen. Duschen gehen, beten. Das mache ich morgens immer. Das ist für mich so eine Art Meditation, um so ein bisschen ruhig in den Tag zu starten, meinen Fokus zu setzen. Das hilft mir in den letzten Wochen eigentlich immer relativ gut bei dem ganzen Stress, der gerade so in der Welt los ist, dass man so ein bisschen den Fokus auf sich kriegt, die Kreativität so ein bisschen immer noch weiter fortführen kann. Das mache ich morgens immer und ganz, ganz entspannt starten, ein Glas Wasser trinken, wirklich ganz ruhig in den Tag rein starten. Heute habe ich es noch nicht zum Sport geschafft, werde ich später machen, aber in der Regel um die Uhrzeit bin ich jetzt beim Sport und ziehe dann quasi meinen Tag von da an weiter durch.
Wie wichtig ist für dich deine Tagesroutine?
Ehrlich gesagt, wenn ich sie gut hinkriege, sehr wichtig, weil ich merke, dass ich dann auch so einen Fokus kriege und so einen Drive. Es gibt aber ehrlich gesagt auch Phasen, dass ich sie mal mehr habe, mal weniger. Aber ich versuche sie jetzt schon doch seit einiger Zeit so einfach meine Routine so beizubehalten, gewisse Sachen zu machen. Ich finde, es bringt einem auch dazu, mehr Sachen im Leben generell zu machen, weil man durch diese Routine, die man hat, fängt man dann auch an, andere Sachen zu sehen, andere Sachen anders wahrzunehmen, zu machen, in anderen Dingen vielleicht auch eine Routine zu kriegen. Das ist so Step by Step. So, man tauscht einfach so Habits, die man vielleicht manchmal hat, statt morgens einfach nur rumzuliegen, nichts zu machen, am Handy zu hängen oder so oder irgendwie was anderes zu machen, mit positiven Habits aus. Und dadurch, finde ich, entwickeln sich immer mehr positive Habits, die man dann über den Zeitraum schon für sich so kreiert.
Mhm. Also eine Art von Fokussierung und auch Sicherstellung, dass man überhaupt diesen Fokus einsetzen kann. Du hast ja eben gesagt, Drive. Wofür benutzt du deinen Drive?
Kreativ zu sein, Projekte zu machen, generell natürlich auch im Privatleben alles so schön zusammenzukriegen, dass alles so funktioniert, wie man es haben will. Und für einen selber natürlich in jeglicher Hinsicht, egal ob es jetzt Musik machen ist, ob es Kreativität an andere weitergeben ist, ob es Sport machen, egal was es ist, den Drive eigentlich einfach channeln und raus in die Welt, die Energie raus in die Welt setzen.
Im Buddhistischen sagt man, dass die Künstler dafür da sind, die Society in ihrer Entwicklung zu begleiten, in unterschiedlichen Formen, ob es jetzt, wir kennen ja ganz viele Maler und ganz viele zeitgenössische Künstler auch, die ziemlich viele Themen auch transportieren. Welche Themen würdest du heute in deiner Musik, mit deiner Kunst, auf welche Themen würdest du da Fokus legen?
Mittlerweile, also wenn ich jetzt mein nächstes Projekt anschaue, ist das teils politischer als die Sachen, die ich früher gemacht habe, teils persönlicher, einfach auch viele Themen, die mich über meine Jahre begleitet haben, die mein Leben angehen und vor allem auch der Lerneffekt, den ich aus meinem Leben so mitgenommen habe und wie die Sachen sind, wie ich die Welt sehe. Ich glaube, einfach so Bilder zu zeichnen, dass man auch so ein soziales Verständnis kriegt, so sozialkritischere Musik zu machen, Leuten so eine Stimme, Kraft zu geben. Das sind so die Faktoren, die jetzt mittlerweile meiner Musik mehr Präsenz genommen haben als vorher. Vorher war halt alles mehr so Spaß haben, lockerer sein, so Punchlines und bla, so einfach so locker, so einen gewissen Vibe, den man so als Mitte 20-Jähriger am Anfang hatte, so oder Anfang 20, einfach so Sachen raussprechen und gar nicht an die Konsequenz denken oder die Energie, die man raus in die Welt gibt. Und jetzt mittlerweile bin ich an so einem Punkt, dass ich denke, hey, ich muss gewisse Sachen weitergeben oder auch gewisse Sachen an die Welt raustragen, weil ich das selber auch kann und weil es vor allem auch mich selber widerspiegelt. Ich bin ein Mensch, der sehr nachdenklich ist, der sehr introvertiert manchmal ist, so für sich. Und ich musste lernen, diese Gedanken, die ich manchmal habe und die Sachen, die in mir drin sind, auch nach außen zu tragen.
Und wenn du von Gedanken sprichst, die du dir machst über die Welt, über das, was passiert im Außen, wie kanalisierst du denn deine Gefühle in der Musik? Hast du da Tools oder sagst du, deine Gedanken gehen eigentlich Hand in Hand mit deinen Gefühlen?
Alle Gedanken gehen schon Hand in Hand mit meinen Gefühlen. Also ich bin jetzt jemand, der oft das ausspricht, was er denkt oder was er fühlt. Und ich versuche das auch gar nicht zu limitieren. Also wenn ich jetzt selber das Gefühl habe, ein Song ist zu persönlich oder ist jetzt zu krass von den Sachen, die ich sage, dann muss ich ihn ja nicht releasen. Also mir geht es ja nur darum, das Ventil erstmal zu nutzen. Mhm. Musik ist ja eine Form, so eine Art Therapie, so ein Ventil, was man einfach hat, wo ich drüber gelernt habe, meine Emotionen rauszulassen, gewisse Gedanken rauszulassen. Und ich kann dann für mich selber entscheiden, was soll die Welt hören und was soll die Welt nicht hören. Und es gibt manche Songs, die ich geschrieben habe, die ich gemacht habe, wo ich das Gefühl hatte, hey, das will ich nicht nach außen tragen. Und dann gibt es wiederum Songs, wo ich gesagt habe, hey, das ist genau das Richtige. Ich glaube, die Welt braucht das gerade. Oder es gibt viele Menschen, die vielleicht auch in derselben Situation waren und denen die Musik jetzt gerade gut tun würde. Oder wo die das Gefühl haben, hey, das Gefühl habe ich auch. Ich glaube, das muss man für sich selber abwiegen. Manchmal als Künstler einfach, mhm. Wie weit möchte man was teilen?
Und wie siehst du die ganze Entwicklung mit der Cancel Culture? Also siehst du, wie sehr das eigentlich so die Kunst oder das Kunstmachen beeinflusst in den aktuellen Zeiten?
Jein. Also ja, ich bin mir sicher, dass es manche Leute einschränkt. Aber ich glaube, dass wenn du Musik machst oder wenn du generell Kunst machst, es geht ja nicht nur um Musik, geht ja auch um Film und alles drum und dran. Und wenn deine Kunst andere Menschen beleidigt oder andere Menschen unterdrückt oder auf irgendeiner Form jemanden nicht gut tut, dann verstehe ich, dass es Menschen gibt, die sich dann dagegen auflehnen. Weil ich meine, es gab jahrelang hat man nichts gesagt oder hat Sachen einfach so durchgelassen und gesagt, ja, ist okay, so soll er halt machen oder es interessiert mich nicht oder ich schau weg. Und ich glaube, wir sind einfach mittlerweile bewusster und verstehen halt auch, dass solche Dinge halt auch die Welt verändern und nicht gerade ins Positive, wenn man gewisse Sachen sagt, macht, tut und das nach außen bringt und die Leute immer die Möglichkeit haben, jede Plattform dafür zu nutzen ohne Konsequenz, dann funktioniert die Welt halt auch so und die Hemmschwellen gehen weg, das Gedankengut von den Menschen wird dadurch halt auch beeinflusst und es gibt halt irgendwann keine Grenzen mehr. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, dass einfach in gewissen Sachen Grenzen gesetzt werden, dass es nicht normal ist, rassistische Dinge in der Musik zu sagen, dass es nicht normal ist, Menschen mit Musik zu unterdrücken oder sonstiges. Ne? Und ich meine jetzt nicht, wie es im Rap typisch ist, dass es so Diss-Tracks gibt und die Leute dann so battlen und konkurrieren, sondern ich meine einfach, dass man seine Musik nicht nutzt und sich jetzt nicht über zum Beispiel behinderte Menschen oder sowas lustig macht und sagt, ey, das ist völlig normal oder auch Comedy. Ne? Es gibt dann natürlich immer so zum Beispiel in der Comedy Leute, die dann sagen, hey, ich habe aber Fans, die sitzen im Rollstuhl, die finden das lustig. Ja, aber das ist vielleicht einer von 1000, ne? Oder einer von 100.000, der dann sagt, hey, ich finde das lustig. Es kann auch 1000 von 1 Million sein. Aber im Endeffekt gibt es dann immer noch die 990.000, die dann sagen, hey, ich habe ich habe ein Problem damit. Ne?
Ja, du sprichst ja ganz konkret eigentlich so von Werten, ne? Dass es auch in der Kultur und auch in der Kunst und auch in der Umsetzung der Kreativität, dass es eigentlich Werte geben sollte, die die Art und Weise, wie man Themen anspricht, leitet.
Ja, es dürfte, also die Kunst darf nicht auf Kosten anderer existieren. So kann ich es vielleicht am besten sagen. Also meine Kunst sollte nicht so sein, dass andere Menschen sich davon beleidigt fühlen, dass die sich damit schlecht fühlen. Also wenn es auf Kosten anderer geht und wenn ich andere Menschen damit einschränke, beleidige, verletze oder was auch immer, wie auch immer man es nennen mag, dann sollte die Kunst an sich nicht existieren und dann sollte sie auch für die Person selber eingeschränkt werden. Wenn ich nicht davon betroffen bin und nicht derjenige bin, der sagt, hey, ich das Thema, worüber ich mich jetzt gerade lustig mache oder worüber ich gerade rappe, das betrifft mich nicht, aber ich bin jetzt derjenige, der darüber spricht, dann ist es falsch. Ne? Weil ich meine, es sind ja auch immer dann die Leute, die für sich ihre Grenzen setzen und sagen, hey, das will ich jetzt aber nicht hören oder so. Ne? Deswegen glaube ich, sollte man da schon konsequent sein und halt auch seine Baustellen kennen und auch seine Grenzen haben.
Mhm. Gibt es gerade Künstler, die dich inspirieren? In der Form, wie sie ihre Kunst teilen?
Ich überlege gerade, ja. Im Rap natürlich, ich mag Leute wie Kendrick Lamar, J. Cole, die einfach so von ihrer Art und von den Texten und den Inhalten super stark sind. Ich mag auch immer noch so Street-Rap-Künstler, so jemand wie Meek Mill oder Benny the Butcher oder weiß ich nicht, wie jetzt alle heißt. Ich weiß jetzt, für viele Zuhörer wird es jetzt wahrscheinlich ein bisschen sehr Rap-lastig sein. Aber das sind für mich Künstler, der Inhalt muss für mich auch nicht immer clean sein, sondern einfach die Art und Weise, wie die Künstler performen, wie die Atmosphäre ist. Ich liebe viel Atmosphäre bei Musik. Also wenn mir das ein gewisses Gefühl gibt, dann höre ich das gerne. Zum Beispiel mag ich so Street-Rap oder sowas, wenn ich beim Sport bin, dann kann ich nicht so nachdenkliche Sachen hören, weil mich das dann so so aus meinem Sportfeeling rausnimmt. Und von daher, es gibt super, super viele Künstler, die ich mag. Auch leider verstorbene Künstler wie Nipsey Hussle oder so. Natürlich Tupac, der seit den 90ern sozusagen mich immer begleitet hat. Und es gibt super, super viele Künstler. Aber ich glaube, ja, ich höre viel und schwapp auch viel auf. Aber ja, es sind so, glaube ich, würde ich sagen, so die Riege von Künstlern, die auf jeden Fall da ist. Auch andere Bereiche, Soul, Marvin Gaye und sowas höre ich auch oft. Alte Sachen, so Sachen, die, wo man sagt, das sind Alben für die Ewigkeit. Mhm. Das mache ich auch sehr, sehr gerne, wenn ich, ich gucke mir dann Listen durch, wo die Leute sagen, das sind die besten Alben aller Zeiten. Und dann versuche ich zu verstehen, warum. Und höre dann in alles rein, von Johnny Cash bis wie gesagt Marvin Gaye, bis Jimi Hendrix, einfach alles durch. AC/DC, Beatles, egal was.
Okay, jetzt haben wir alle auf dem Tisch, alle großen. Auf dem Tisch,
ja, ja, wirklich.
Wann hast du für dich eigentlich so das ganze Thema Musik entdeckt, wo du gesagt hast, oder wann war der Moment, wo du entschieden hast, zu sagen, hey, ich möchte gerne, dass es meine Profession wird und nicht nur mein Hobby?
Ich habe ehrlich gesagt schon immer Liebe für Musik gehabt, also von klein auf. Ich glaube, wenn ich jetzt auch so im Erwachsenenalter drüber nachdenke, glaube ich, war das auch so eine Form für mich, dadurch, dass meine Mutter alleinerziehend war und ich meinen Vater immer nur so sporadisch in der Anfangszeit mitgekriegt habe. Also der war mal da, dann mal 2-3 Jahre weg. Aber was ich von ihm wusste, ist, dass er Musik liebt und dass er immer so eine riesen CD-Sammlung hatte und so. Und ich glaube, dadurch habe ich auch den Zugang zu Musik gesucht, weil das für mich immer so ein Sign war von dem, was mein Vater liebt und irgendwie so eine Nähe hergestellt hat. Und man als Kind immer dann versucht, das irgendwie herzustellen oder irgendwie die Hobbys, die dann jemand hat, den man vermisst oder ähnliches, dann irgendwie auch aufzugreifen. Und ich glaube, das war so ein Ding, dass ich als Kind dadurch schnell meinen Zugang zur Musik gefunden habe. Meine Familie, meine Mom, meine Großmutter haben damals auch viel Musik gehört, einfach, wo ich klein war. Und da fing es an. Und ich glaube, ich habe meinen ersten Text gerappt. Da habe ich, weiß ich noch, durfte ich eigentlich nicht, aber ich habe so mit 7, 8 Ice Cube das erste Mal gerappt, weil ich den Song so cool fand. Ich hatte so den damals auf Kassette und habe da das erste Mal gerappt. Und dann von da an habe ich immer wieder versucht, von Künstlern Texte zu lernen, zu rappen, das irgendwie nachzumachen, bis ins Jugendalter, wo ich dann angefangen habe, selber so ein paar Sachen selber zu kritzeln. Und dann irgendwann mit Anfang 20 habe ich dann das erste Mal so in die Musikindustrie reingeschnuppert, habe dann auch auf Deutsch angefangen, meine Musik so ein bisschen zu machen, hab's aber dann nicht so ernst genommen, weil der Markt für mich noch nicht so richtig erreichbar war und ich zu der Zeit auch oft von Leuten gehört habe, hey, so mit deiner Hautfarbe, mit deiner Herkunft können wir dich nicht vermarkten, so du bist in Deutschland, gibt's keinen Markt für dich. Und dann habe ich irgendwann so ein paar Jahre liegen lassen und dann mit Ende 20 wieder angefangen, ja.
Und wie war das für dich, diese Reglementierung aus der Industrie, dir eigentlich zu sagen, hey, für dich ist eigentlich gerade kein Platz. Es ist noch nicht der Platz da. Es ist, wir wissen noch nicht so richtig, wie wir eigentlich mit deiner Kunst umgehen sollen.
Schwer. Also es war für mich gerade Anfang 20, wenn es so dein großer Traum ist, du siehst viele Künstler um dich herum, Leute, die es gewissermaßen geschafft haben, so ihr Ding gerade aufbauen. Du kennst ein paar von denen so aus der Vergangenheit oder hast so Freunde von Freunden, die die kennen und so weiter und so fort. Und das ist so greifbar und du hast das Gefühl, hey, ich könnte da hinkommen. Und dann sitzt du halt mit Labels da und die sagen halt, hey, sorry, du bist schwarz, du bist krass talentiert, du hast eine coole Stimme, du kannst gut rappen, aber du bist schwarz, so du wirst keinen Erfolg haben. So, und dann tut's halt schon weh, weil du gerade mit Anfang 20, das ist halt dein großer Traum, du willst das machen und dann wird so ein Riegel vorgeschoben und die Leute sagen halt, wir investieren kein Geld in dich, das funktioniert irgendwie nicht.
Du passt nicht rein.
Du passt nicht rein so in unsere Kultur, so wobei die Musikkultur oder auch gerade Rap so von Schwarzen kommt und du denkst, what, so, wie kann das sein? Aber es war leider zu der Zeit in Deutschland normal. Also ne, wenn man jetzt andere Künstler hört, die meine Hautfarbe haben, die auch zu der Zeit in der Musikindustrie aktiv waren, ich meine, viele haben dieselben Erfahrungen gehabt wie ich. Und es war halt leider zu der Zeit normal. Jetzt mittlerweile hat sich der Markt natürlich ein bisschen geändert und es ist alles ein bisschen einfacher geworden und diverser. Man sieht ja auch viele Künstler jetzt mittlerweile aus mit vielerlei Herkünften und so. Es ist schon besser geworden. Ich wünschte, ich wäre jetzt wieder in dem Alter wie damals, so dass ich jetzt quasi diesen Run hätte, aber es ist alles cool. Ich glaube, es hat alles seinen Grund und dadurch, dass ich dann trotzdem immer noch später weitergemacht habe und weiter dran festgehalten habe, habe ich, glaube ich, auch für einige die Türen geöffnet, die dann einfach das gesehen haben und vielleicht gesagt haben, hey, cool, ich probiere es auch. Weißt du?
Du hast ja eben gesagt, dass du ein neues Projekt startest.
Ja.
Was ist deine Message?
Puh, also die Message von dem Projekt ist mich selber und die Konflikte, die man so in sich selber drinne trägt, einfach gerade auch, weil man zwischen diesen ganzen Welten aufwächst, weil man in einer Gegend aufwächst, so einer Plattenbaugegend, wo es viel Armut und so gibt, was das aus einem gemacht hat, wohin man gekommen ist und vor allem auch, woran man festhalten sollte und wie die Umstände sind, in denen man aufgewachsen ist und dass man halt auch aus allem so ein bisschen rauswachsen kann. Ich glaube, ich habe für die Umstände, in denen ich aufgewachsen bin, doch schon relativ viel erreicht, im Gegensatz zu den Leuten, die ich halt teilweise sehe, mit denen ich aufgewachsen bin, die es nicht geschafft haben. Einige sind gestorben, einige ja an Drogen oder Gewalt oder was auch immer. Und dass man da rausgewachsen ist, ist also das Album soll so wie so ein Zeichen für Leute sein, die vielleicht gerade selber in diesen Situationen drinstecken und manchmal nicht wissen, wo sie hin sollen, und denen so ein bisschen Kraft geben.
Also würdest du sagen, dass deine Vergangenheit und so wie du aufgewachsen bist, die Umstände, dass sich das eher demütig gemacht hat, oder hat es sich eher ehrgeizig gemacht?
Jetzt mittlerweile ehrgeiziger, eine Zeit lang demütig, klar. Eine Zeit lang, ich meine, man bleibt ja auch in so einem Trott stecken, und wenn man das Gefühl hat, irgendwie nichts funktioniert und man versteht auch nicht so richtig, wie die Welt funktioniert, wie das mit der Anziehung ist, dass man Sachen, die Energie, die man nach außen trägt, dass man dann auch die richtigen Sachen anzieht, wenn man die richtige Energie nach außen trägt und so. Ich glaube, wenn man manchmal in diesem Loch gefangen ist und das Gefühl hat, hey, ich weiß gerade nicht weiter, es funktioniert alles nicht, alles ist schwierig und so. Ich habe gelernt über die Jahre, dass nach jedem Regen oder nach jedem Sturm kommt immer die Sonne. Das ist halt einfach so. Und ich glaube, man muss sich das als Mensch so in den Kopf setzen und verstehen, hey, egal wie schwierig eine Phase gerade wird, wenn man einfach weitermacht, dann wird's wieder schön. Und ich glaube, das ist so mein inneres Ding gerade, oder was ich auch selber den Leuten nach außen gebe, so hey, einfach immer weitermachen. Und ich glaube, diese Demut, die ich vorher hatte oder die ich oft hatte, die verschwindet immer mehr. Das ist auch das, was ich vorhin mit den Habits meinte. Wenn man sich so gewisse Gewohnheiten an den Tag legt und einfach gewisse Dinge macht, dann kommt man auch aus diesem Trott heraus, in dem man sich manchmal befindet. Und ich glaube, jeder Mensch hat das. Das ist auch völlig normal. Und es ist auch normal, das einfach mal zuzulassen und zu sagen, hey, ich habe diese Phasen, wo irgendwie Sachen nicht laufen, wo ich mich nicht wohlfühle, wo es mir nicht gut geht und so weiter und so fort. Auch das gehört zum Leben dazu. Und es kann nicht immer alles kunterbunt und Sonnenschein und schön sein. Das muss man halt einfach verstehen. Und wenn man das versteht und sich nicht in diese Tiefs zu sehr hineinbegibt, sondern immer noch versteht, hey, es sind gerade Phasen und es gibt auch gute Phasen, ne? Aber man muss halt verstehen, es sind Phasen. Es wird immer mal wieder diese Phase geben, dann kann man damit auch besser umgehen. Deswegen würde ich nicht sagen, dass es entweder oder gibt, sondern es gibt immer beides im Leben.
Und wenn du so über Zyklen sprichst, die dir so das Leben bietet, du hast ja eben gesagt, du bist Papa von einem Teenager. Mhm. Und wie bringst du deinem Kind bei, diese Zyklen vielleicht besser anzunehmen oder da durchzusurfen? Hast du mit deinem Sohn eine Kommunikationsebene, wo du sagen würdest, ja, ich gebe ihm viel weiter von dem, was ich erfahren habe, was ich gelernt habe? Oder würdest du sagen, nee, der hat ganz andere Themen, das ist ein ganz anderes, hat ganz andere Energien, den zieht's auch woanders hin?
Also dadurch, dass die Kids mittlerweile viel durch Social Media und so aufschwappen und sich halt auch viel mehr vergleichen, gucken, die Welt ganz anders wahrnehmen, als wir das früher gemacht haben, ist es ein bisschen schwierig, immer alles so on point weiterzugeben, wie man es selber gelernt hat, wie man es selber gemacht hat. Ich glaube, das Einzige, was ich machen kann, ist, ihm meine Erfahrung wiederzugeben, mit ihm offen zu reden, offen zu kommunizieren, ihm zu sagen, was richtig ist, was falsch ist, meine Werte weiterzugeben und einfach zu hoffen, dass er davon lernt und dass er halt die richtigen Sachen mitnimmt und die richtigen Sachen macht. Ich glaube, jeder Mensch ist halt für sich so ein Individuum, und es war nie in meinem Interesse, ihn zu formen, so wie ich bin oder so wie ich das haben will, sondern ihn so wachsen zu lassen, wie er ist, und einfach nur zu hoffen, dass es in die richtige Richtung geht. Und ich glaube, gerade so jetzt in der Teenagerphase, in der er ist, ist es schwierig. Ja, also Kids in dem Alter sind halt sind sehr, sehr schwierig. Ich muss auch sagen, ich hatte selber auch viel Wachstum über die Jahre, weil ich bin selber sehr jung Papa geworden. Ich war Anfang 20, so, das war nicht geplant. Ich bin selber erstmal in so einer Phase gewesen, wo ich selber erstmal wachsen musste, verstehen musste, wo ich mich mit mir selber auseinandersetzen musste. Ja, und habe auch vieles falsch gemacht, vieles richtig gemacht, ne, wie es halt manchmal ist. Und ich glaube, das Wichtige ist einfach, den Kids die Möglichkeit zu geben, zu wachsen, aber offen da zu sein, das Ohr für sie zu haben, wenn sie selber mit einem reden wollen, wenn denen selber was auf dem Herzen liegt, was ja gerade bei Teenagern so selten passiert, aber wenn es da mal passiert, dann sollte man auf jeden Fall da sein und so selber offen zu sein und auch offen mit denen zu kommunizieren, zu verstehen, also am Nerv der Zeit zu sein und zu verstehen, dass die Welt heute anders ist, dass die Kids anders ticken, dass die gerade durch Social Media und so viele falsche Werte und Dinge mitkriegen und manchmal auch Dinge so im Internet sehen, auch Art und Weise, wie die reden, auch diese Jungs-Mädchen-Dynamik und was die denken, wie deren Verständnis ist und so, ne, das einfach so ein bisschen zu enthebeln und mit den Kids zu kommunizieren und zu sagen, hey, warte mal, nein, 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 so funktioniert die Welt nicht, das ist falsch, das, was du da gerade machst, ist nicht cool, dass sie das auch verstehen. Und manchmal, ja, gerade in einem Teenager-Alter verstehen die Kids das nicht. Aber ich glaube, das ist etwas, was so ein Long-Term-Process ist. Irgendwann, wenn er 4, 5 Jahre älter ist, wird er verstehen und sagen, ah, okay, mein Vater hat mir das gesagt. Und der hat schon recht. Er wird sich daran erinnern. Und ich glaube, das ist wichtig. Man hat oft das Gefühl bei Kindern, dass die nicht zuhören oder dass die gerade nicht da sind oder dass es die nicht interessiert. Aber alles, was man sagt, alles, was man denen mitgibt, ich merke es ja auch, Dinge, die ich ihm gesagt habe, wo er 8, 9 Jahre alt war, wo er so ein bisschen kleiner war, die sind heute immer noch bei ihm eingebrannt. Mhm. Ne? Auch wenn ich oft das Gefühl hätte, der hört mich zu oder er ist halt ein kleiner Junge und so. Aber die nehmen schon viel mit. Mhm.
Ja. Wenn wir darüber sprechen, Liebe im Leben. Mhm. Wo findet sich denn bei dir die Liebe im Leben? Neben deiner Musik?
Die Liebe im Leben, inwiefern jetzt auf eine Person bezogen oder?
Dein Gefühl, wo du sagst, hey, das schenkt mir einfach ganz viel Liebe, ist ganz viel Erfüllung, das ist mein Sonnenschein in meinem Leben. Wo und wie findest du den? In wolkigen Zeiten?
In wolkigen Zeiten, das ist auf jeden Fall Familie, ja, meine Beziehung natürlich, meine Verlobte, mein Sohn, es ist alles Familie, meine Mom, meine Schwester. Es gibt immer Menschen um mich herum, wo ich das Gefühl habe, dass ich denen wichtig bin und dass die mir wichtig sind. Und dass es irgendwie so ein Energieaustausch einfach zwischen Menschen ist, dass ich immer das Gefühl habe, da sind Menschen um mich herum, die glauben an mich, die schenken mir Kraft, die glauben an das, was ich mache, die unterstützen mich, Freunde, Leute, die ich jahrelang um mich herum habe. Ich bin auch jemand, der sehr, sehr engen Freundeskreis pflegt. Es ist nicht so, dass wir uns jetzt jede Woche sehen oder so, aber es sind alles zum größten Teil Leute, mit denen ich seit meiner Jugend so befreundet bin. Also ich kenne die Hälfte meines Lebens mittlerweile so. Und ich glaube, das sind so Faktoren für mich, die sehr, sehr wichtig sind im Leben, dass ich einfach Menschen um mich herum habe, gute Menschen, wo ich das Gefühl habe, auf die kann ich mich verlassen, die können sich auf mich verlassen und in Gesprächen, in zwischenmenschlichen Gesprächen, Gespräche, Austausch, alles. Ich glaube, die Welt manchmal zu sehen, die schönen Dinge in der Welt zu sehen, das Größere zu betrachten. Man verliert sich oft so in so einem kleinen Kosmos, dass man denkt, hey, das, was jetzt gerade um mich rum ist, das, was jetzt gerade passiert, ist so, wichtig, ist die Welt und das ist wichtig, das ist die Welt, so, aber es stimmt nicht so. Die Welt ist so viel größer und das gibt mir manchmal sehr, sehr viel Liebe und sehr, sehr viel Kraft, so manchmal einfach aus einer Situation heraus zu zoomen und zu sehen, hey, es ist alles nicht so groß, wie du es gerade machst. So, die Welt ist viel größer, es ist viel schöner. So, jetzt mal doof gesagt, so, man kann, ich denke mir oft so, hey, wenn jetzt das und das nicht klappt oder wenn ich das und das nicht auf die Reihe kriege, was mache ich denn so? Dann ist meine Welt vorbei. Und dann denke ich im nächsten Moment, das ist Quatsch, du kannst morgen, jetzt mal im Worst Case gesagt, das Land verlassen, nach Amerika ziehen, da komplett neu starten, was komplett Neues machen, wieder was komplett Neues aufbauen, deine Familie mitnehmen, das, so, es ist niemals vorbei. So, man darf nicht immer so das Gefühl haben, ey, jetzt habe ich gerade
sich selber
so,
limitieren.
Ja, so, das limitieren so, sondern es ist alles limitless und man hat nur die Grenzen, die man sich selber setzt. Und ich glaube, wenn man das weiß, dann kann man schon sehr, sehr viel Schönes in der Welt sehen und sehr, sehr viel Liebe auch aus der Welt schöpfen und in die Welt hineingeben.
Ja, das ist schön, dass du es sagst. Ich glaube, das ist in den heutigen Zeiten etwas, was für sehr viele Künstler wichtig ist, diesen Hebel zu verstehen, dass das, was du rausgibst, natürlich einen Effekt hat. Mhm. Unabhängig von Social Media und allen Sachen, die neu dazugekommen sind. Das aber viel wichtiger ist, dass natürlich auch dein Tank voll ist, damit du den richtigen Kanal halt bespielst.
Voll.
Und ich bin gerade aus Lissabon gekommen und habe im Flieger neben einem Künstler gesessen, der sehr, sehr erfolgreich ist. Und der war so müde davon, in seinem Leben ja eigentlich so top-notch DJ zu sein, sehr erfolgreich zu sein, sehr viel zu reisen. Und dann habe ich ihn gefragt, was ihn müde macht. Und er hat genau das gesagt, was du gerade gesagt hast, dass ihm eigentlich so sein soziales Leben fehlt. Mhm. Der ist viel unterwegs, der ist, klar, er kommt irgendwo hin, alle freuen sich über ihn, aber dann ist das auch gleich wieder weg. Mhm. Und er verpasst die Geburtstage von Freunden. Er hat einfach nicht das, was du gerade gesagt hast, dieses soziale Netz, um wieder für sich aufzutanken und nicht nur rauszugeben.
Genau.
Und ich habe mich dann gefragt, dass dieses Leben, erfolgreich zu sein, du hast es ja mehrfach schon angesprochen, auch sehr geprägt wird von Social Media. Und auch natürlich, wie bespielt man Social Media oder wie lässt man sich auch von Social Media bespielen? Mhm. Wie regelst du das Thema für dich?
Also ich bin jetzt nicht das Social Media Ass, sagen wir es so. Ne? Ich bin jetzt nicht der Typ, der die ganze Zeit alles so in Social Media reinbuttert oder auch da den richtigen Hebel für sich gefunden hat, kann ich auch ehrlich sagen. Aber ich sag auch auf einer anderen Art und Weise, mein Mental Health ist mir auch wichtiger als Social Media. Also ich bin jemand, der auch das Verständnis dafür hat, dass Social Media einen auch krank machen kann und dass es einen auch in so eine Spirale reinbringen kann, wo man das Gefühl hat, oh mein Gott, ich muss jetzt mein Leben danach richten. Und ich glaube, gerade das ist sehr, sehr toxisch und sehr, sehr gefährlich für Menschen. Also gerade Leute, die, ich sehe das oft bei Leuten, die gar nichts mit Kunst zu tun haben, aber das Gefühl haben, die müssen ihr Social Media so am Leben halten oder eine Welt darin am Leben halten, die überhaupt nicht existent ist in der Realität. Und ich glaube, das ist sehr, sehr gefährlich. Also ich bin jemand, ich versuche mein Social Media so authentisch zu halten wie mein Privatleben, wenn ich Sachen poste, wenn ich Sachen erlebe, und vor allem auch so, ja, positive Sachen, wichtige Sachen da im Social Media nach außen zu tragen und mich davon nicht beeinflussen zu lassen, was die Welt jetzt gerade will oder irgendeinen Trend oder sowas zu jagen oder irgendwas in die Richtung. Also es gibt mir nicht so viel und es ist mir nicht so wichtig, Social Media. Ne? Auch wenn ich verstehe, dass es gerade für Künstler und so sehr, sehr wichtig ist, dass man viel daran gemessen wird, an Followern, an dies, an das. Aber ich glaube, dass man als Mensch auch, wie gesagt, so eine Woge finden muss für Sicherheit auch. Und wenn es dich einschränkt, wenn es dir Spaß macht, es gibt viele Menschen, denen macht es sehr, sehr viel Spaß. Wenn es dir Spaß macht, das zu machen, dann ziehst du durch. Aber wenn der Spaß irgendwann weg ist und du das Gefühl hast, das ist irgendwie gerade nur noch eine Pflicht oder du musst irgendwas aufrechthalten, dann zieh deine Reißleine. Ne? Dann muss man das auch verstehen. Und ich bin so ein Mensch, ey, ich mache das, wie mein Gefühl ist. Und wenn ich das Gefühl habe, mir macht es jetzt gerade keinen Spaß oder es wird zu viel Druck, dann bin ich da auch voll konsequent und lasse es so ein bisschen beiseite. Ja. Aber ja, wie gesagt, auch zu dem Künstler, was du gerade gesagt hast, ne, das Wichtige ist da halt einfach, ja, eine Mitte zu finden. Weil oft jagen wir als Künstler Erfolg und oft jagen wir als Künstler etwas, was eigentlich gar keinen Wert hat. Ne? Und das nicht nur als Künstler, sondern als Menschen. Also Menschen, was jagen wir? Wir jagen materielle Dinge, wir jagen Geld, wir jagen dies, wir jagen das. Und am Ende des Tages, was verpassen wir? Wir verpassen Familie, wir verpassen Gesundheit, wir verpassen so viele Faktoren, die eigentlich so viel wichtiger sind. Und es ist aber, wie die Welt uns macht und was die Welt uns auch leider durch Social Media teilweise halt vorlebt und was uns vorgegeben wird. Ich meine, wenn ich mein Instagram öffne, dann ist jedes zweite oder dritte Video, geht's irgendwie um Geld, um Luxus, um dies und das. Die Leute, die mir vorgeschlagen werden, da fährt der eine dies, der eine macht das. Und man fängt an, sich damit zu messen. Und gerade so für Jugendliche und Kids ist das so sehr, sehr wichtig, dass man mit denen kommuniziert und denen halt auch weitergibt, hey, so, ne, man muss auch mal die Welt fernab davon sehen, weil denen halt auch oft nur etwas vorgelebt wird, was vielleicht gar nicht Realität ist, aber die denken halt, das ist real. Also für die ist das dann so, ah, okay, die Influencerin oder der Influencer oder wer auch immer hat das Auto, hat dies, hat das. Und man sieht ja, gerade haben sehr, sehr viele auch Krisen. Viele brechen zusammen, sagen, hey, ich kann das jetzt durch die Steuern, durch die letzten Jahre, kann ich das nicht mehr aufrechthalten und so. Und jetzt sieht man halt die Realität hinter dieser Scheinwelt. Und es ist, so schwer es auch für manche Leute ist, ich glaube, es tut ihnen auch einfach mal gut, so wieder geerdet zu werden und zu verstehen, hey, es gibt mehr im Leben, als nur so eine Fassade zu jagen.
Ja, absolut. Du hast ja auch einen Beitrag in People of Deutschland. Und gibt es etwas, was du nicht in deinem Beitrag sozusagen schreiben oder erzählen konntest, wo du sagst, eigentlich hat das einen wahnsinnigen Wert. Eigentlich glaube ich, dass das sehr, sehr vielen Menschen vielleicht helfen könnte oder sie inspirieren könnte, nochmal anders auf ihr Leben zu schauen?
Ja, also dadurch, dass das Buch ja primär über rassistische Erfahrungen ist in Deutschland und wie man es erlebt hat, hätte ich es an sich gerne ein bisschen persönlicher bei mir gemacht. Bei mir war es ja eher so ein Interview, wo ich es dann sehr allgemein gehalten habe. Von daher, glaube ich, habe ich schon die richtigen Werte und die richtigen Punkte geteilt, was ich für die Zukunft mir wünsche oder was ich denke, was gerade wichtig ist. Aber klar, ich hätte schon von mir aus gerne ein paar persönlichere Sachen erzählt. Ich meine, ich habe das Thema von klein auf an erlebt und ich glaube, es gibt auch heute immer noch in der Welt viele Kids, die das von klein auf erleben und gar nicht realisieren, was gerade passiert oder auch gar nicht mit den Emotionen umgehen können. Und ich glaube, gerade für die muss man so jemanden sein, der denen zu verstehen gibt, hey, ich habe das auch erlebt, ich weiß, wie du dich fühlst und so kannst du damit umgehen oder das ist eine Ungerechtigkeit, weil oft kann man das gar nicht verstehen als Kind oder als Jugendlicher oder wie auch immer, wenn einem Ungerechtigkeit passiert und das bündelt dir so eine Emotion in dir, wenn du das Gefühl hast, ich kann es gerade nicht greifen, ich verstehe nicht, was da gerade passiert, aber es ist etwas Negatives. So, das habe ich sehr, sehr oft als Kind und als Jugendlicher gehabt, so, hey, ich habe das Gefühl, zum Beispiel einmal wo ich 14, 15 war, wurde ich von der Kriminalpolizei, stand ich an der Bushaltestelle, die sind einfach rechts rangefahren, haben mich zu sich geholt, haben so meine Tasche genommen, meinte, was machst du hier? Und dann meinte ich, hey, ich warte auf den Bus und gehe zum Sporttraining so. Und dann meinten die, ja, wir glauben dir nicht, du bist ein Drogendealer, haben meine Tasche genommen, haben die aufgemacht, haben meine ganzen Sportsachen auf den Boden geschmissen, haben das auf den Boden rumgetreten. Der eine Polizist hat mich genommen, hat mich mit dem Kopf auf die Motorhaube geschlagen, so, hat mir den Arm hinten verdreht. Die haben mich da so genommen, haben mein Portemonnaie damals genommen, ich hatte so einen kleinen Schülerausweis und so, haben das genommen, haben es dann auf den Boden geschmissen, als sie realisiert haben, dass ich halt wirklich jemand bin, der gerade zum Sporttraining geht, ein Kind eigentlich noch in Anführungsstrichen bin und so, einfach für mein Alter ein bisschen groß war, haben die mich dann so gehen lassen, haben gesagt, ja okay, wir haben uns vertan. Und ich meinte zu denen so, hey, was soll das und so, wusste auch in dem Moment nicht, was ich machen soll. Die sind einfach eingestiegen, sind weggefahren. Und für mich war das so, ich konnte es gar nicht greifen. Also ich wusste gerade gar nicht, ey, so in dem Alter weißt du nicht, was Polizeigewalt ist. Du weißt nicht, was so eine rassistische Erfahrung mit Polizisten ist und so weiter und so fort. Dann gehst du nach Hause, ich erzähle es meiner Mutter und sage, hey Mama, das und das ist passiert. Und meine Mama sagt, ach, du übertreibst, das wird schon nicht so schlimm gewesen sein. Das war vielleicht nur eine Kleinigkeit. Die haben dich wahrscheinlich nur untersucht. Das ist ja normal, die machen das immer. Und in deinem Kopf denkst du halt, das ist nicht normal. Warum passiert mir das gerade? Ne? Aber du kannst es nicht greifen, weil du als Kind oder als Jugendlicher verstehst du die Unterschiede nicht. Du weißt nicht, warum werde ich jetzt so behandelt wegen meinem Aussehen. Und ich glaube, es geht sehr, sehr vielen Kids so, dass die oft nicht verstehen, warum gerade ich, warum passiert mir das. Und man muss das klar benennen. Man muss klar benennen, welche Faktoren das sind, woran das liegt, welche Vorurteile da im Raum sind, warum die Leute das machen.
Was auch die Konsequenzen davon sind.
Was die Konsequenzen davon sind und vor allem auch, wie man auch selber damit umgeht. Ne? Ich hatte dann in dem Moment auch, kann ich ehrlich sagen, als Jugendlicher so, hatte ich dann so einen großen Hass auf die Polizei und war dann so, habe immer das Gefühl gehabt, so die scheiß Polizei, die Polizisten sind dies, die sind das, so einfach wegen einem Erlebnis, was ich hatte. Mhm. Und weil man es dann auch so um sich herum oft gehört hat. Ich bin in einer Plattenbausiedlung aufgewachsen, da gab es dann viele Jungs, manche natürlich, die auch viel Scheiße gebaut haben. Ich bin auch dann irgendwann ins Alter gekommen, dass ich das auch gemacht habe. Aber auch die ungerecht einfach unter so einem Raster, so wie ich in dem Moment mit 14, 15 so auf dem Weg zum Basketballtraining, die dann ungerecht da reingetrieben wurden und dann gesagt wurden, ihr seid alle so. Und dann kommt natürlich irgendwann die Trotzhaltung in einem Kind vielleicht, das dann sagt, ja okay, dann bin ich jetzt so. Wenn du mich eh so behandelst und ich nichts machen kann, um es recht zu machen, dann werde ich dir jetzt zeigen, was ich mache. Und ich glaube, gerade da muss man halt den Kids so eine andere Stütze geben und das Gefühl geben, hey, es gibt auch andere Wege. Es gibt auch, man darf nicht von seinem Weg ablassen, nur weil man ungerecht behandelt wird. Und man muss auch manchmal einfach gegenhalten und den Leuten, gerade in unserem Alter, auch mit der Erfahrung, die wir haben, so eine Mauer bieten und sagen, hey, wir sind da, wir geben euch die Kraft.
Und wie sieht diese Mauer aus? Ist es vielleicht so ein Mentorenprogramm oder wie könnte das aussehen? Ich meine, wenn man in der Community aufwächst, ne, in einer größeren Familie, da ist ja schon eine gewisse Mauer da. Ja. Da ist ein anderes Supportsystem da. Jetzt in der Großstadt wissen wir, ist das alles so ein bisschen zerrissen und zerfleddert. Mhm. Da ist der Schritt dann auch vielleicht nicht nur zu Mama zu gehen, sondern zu jemand anderes zu gehen, dann nochmal größer. Wie würde das für dich in so einem optimalen Setting aussehen, dieses Support-System für Kinder?
Für Kinder auf jeden Fall Workshops, vielleicht sogar Einrichtungen, Jugendhäuser, sowas, was wir früher auch öfter mal hatten. Aber das alles diverser machen, so ein bisschen einfach darauf achten, die richtigen Werte weiterzugeben. Ich würde mir wünschen, dass in der Schule solche Themen angesprochen werden, dass die Kids in der Schule vieles lernen. Ich habe das Gefühl, dass vieles, was wir in der Schule lernen, keinen Wert fürs Leben hat. Das ist so ein System. Ich meine, wir wissen ja, das Schulsystem wurde seit 80 Jahren oder so nicht mehr reformiert. Ich glaube, das ist super, super wichtig, einfach mit dem Nerv der Zeit zu gucken, wie kann man das Schulsystem verbessern. Gerade in der Zeit lernen die Kinder sehr, sehr viel. Die werden da reingebuttert in Sachen, Talente werden nicht gefördert. Ich finde das Schulsystem zum Beispiel katastrophal, weil ich glaube, jeder Mensch hat ein gewisses Talent und jeder Mensch bringt was mit. Und das Schulsystem buttert einen in eine Richtung, dass man diese Talente verliert, weil man halt nicht in den Sachen gefördert wird. Wenn ich an die Grundschule denke, ich habe letztens vor ein paar Monaten erst mein Grundschulzeugnis, mein erstes Zeugnis, was ich gekriegt habe. Da steht drinne, Jalil ist jemand, der in der Musik aufgeht und im Musikunterricht viel Spaß hat und leuchtet. Und das ist so, der findet da seine Begabung drin. Mhm. Und das haben meine Lehrer in der ersten Klasse reingeschrieben. Aber jetzt ist die Frage, wie wichtig ist Musik in der Schule? Gar nicht.
Gar nicht.
Das heißt, hätte man eine Schule, wo die sagen würden, hey, die fördern Musik und die fördern das Ganze, dann wäre ich vielleicht jetzt irgendwo Pianist, ein weltbekannter Pianist, weil die mich vom Grundschule an gefördert hätten. Und man hätte gesagt, hey, der Junge hat 10 Instrumente gelernt, der kann dies, der kann das. Aber die Wahrheit ist, die Schule fördert dich halt in den Bereichen nicht, sondern es wird gesagt, du musst die 3 Hauptfächer können, dann noch die anderen Fächer relativ gut machen, sonst bleibst du sitzen. Mhm. Und da verlieren sich halt viele Kinder drin in diesem ganzen Schulsystem. Und ich finde, gerade das, was Werte anbelangt, was die Welt anbelangt, was unser soziales System anbelangt, alles, was gerade so passiert um uns herum, müsste man die Kinder viel früher halt so damit aufklären, ne, und denen einfach die Möglichkeit geben, etwas dazuzulernen. Und das auf eine Art und Weise, dass sie trotzdem immer noch Kinder bleiben und immer noch so ihre Kindlichkeit haben, aber verstehen, dass die Welt halt in vielen Sachen sehr, sehr schwierig ist und gerade für die halt nicht so toll sein kann, wenn sie halt verschiedene Herkünfte haben etc. Ne? Und dass es halt nicht immer so easy ist.
Aber wie schön ist es, dass deine Lehrerin in der ersten Klasse das schon sehen konnte?
Sie konnte es sehen, absolut. Aber wie gesagt, es wird halt nicht gefördert, weil sie sich halt auch einem Schulsystem beugen muss und dann halt auch sagen muss, okay, das ist jetzt halt so. Meine Mom war alleinerziehend, hatte nicht die finanziellen Mittel, hatte nicht die Möglichkeit, mich jetzt irgendwie in einem Instrument lernen zu lassen oder mir Instrumente zu kaufen oder so. Und dadurch geht das dann auch verloren. Ne? Und dann hätte ich nicht selber meine Liebe für Musik irgendwie entdeckt und selber nicht so diesen Drive gehabt, das zu machen, dann wäre es vielleicht verloren gegangen. Und ich glaube, von den Kids gibt es sehr, sehr viele, bei denen es verloren geht, weil sie halt einfach nicht diesen Drive haben und nicht die Möglichkeit haben und auch gar nicht das Verständnis dafür haben, worin sie vielleicht gerade talentiert sind oder was sie gut machen könnten.
Mhm. Und glaubst du, es gibt ja so 2 Arten von Talenten, ne? Das ist ja das Talent, so, womit du geboren wirst. Mhm. Das kann alles sein. Und dann gibt es aber auch das Talent, was du dir erarbeitest.
Ja.
Und in der Musikindustrie ist es ja ganz oft so, dass man sagt, 20% ist Talent, 80% ist Ambition und Fleiß.
Mhm.
Wenn du jetzt so zurückguckst auf die letzten Jahre, würdest du sagen, dass diese Aussage noch so stimmt oder hat sich da was geändert?
Es stimmt auf jeden Fall. Also ich glaube, dass die Struktur, die man drumherum bastelt und das, was man drumherum macht, um die Musik herum, ist oftmals viel wichtiger als die Musik. Einfach weil vieles ja auch, also auch viele Erfolge und so werden ja auch künstlich erschaffen. Das hat ja oft nichts mit der Qualität der Musik zu tun oder so. Oder auch Misserfolge oder so, dass Künstler nicht erfolgreich sind. Das heißt ja nicht, dass die Musik schlecht ist, sondern dass einfach drumherum das Setting so nicht gestimmt hat oder nicht die Möglichkeit da war, das populär zu machen oder, populär, das ist das richtige Wort, so. Das in so einen Rahmen zu bringen, dass die Leute gesagt haben, wir hören das auf einem großen Rahmen oder es funktioniert auch außerhalb dieser Bubble. Und ich glaube schon, dass, also Ambition ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, aber ich glaube gerade, mehr als Ambition ist, das Work-Setting drumherum zu kreieren und wirklich die Möglichkeit zu haben,
das zu kanalisieren
und dass da auch Leute sind, die dran glauben, auch Leute, die da wirklich reinstecken. Und das ist halt auch oft eine finanzielle Sache, ne? Also es ist halt leider so, dass oftmals, wenn viel Geld reingesteckt wird und das auf eine richtige Art und Weise gemacht wird, mit einer Struktur, die funktioniert und da vielleicht Leute drin sind, die es auch verstehen und wissen, wie es geht, dann kann man schneller einen Erfolg kreieren, als jemand, der bei Null anfängt und alles alleine machen muss und irgendwie die Möglichkeit hat. Ich meine, Social Media gibt einem mittlerweile die Möglichkeit, sich selber zu promoten und so weiter und so fort. Aber wenn ich ehrlich bin, ich selber kenne es ja auch von mir. Ich habe mittlerweile so, wie soll ich das nennen? Ich bin so überreizt davon. Mhm. Es ist alles zu viel geworden. Mhm. Also für mich ist es auch anstrengend, wenn mir so Newcomer oder so Sachen schicken. Und ich meine es nicht mal böse, aber wenn man so jeden Tag 4, 5 Leute in der Inbox hat, die einem Sachen schicken und sagen, hör mal hier rein, hör mal da rein, guck dir mal das an. Mhm. Und dann machst du es ab und zu und dann sind die Sachen qualitativ nicht so gut, dann rutscht das durch den Raster, was dann vielleicht gut ist, weil man einfach überreizt ist. So,
ja, ne? Man hat ja auch nur eine gewisse Form von Aufnahmefähigkeit.
Genau.
Und ich war früher bei einem Techno-Label und da war in der ersten Stunde, wo wir Demos gehört haben, es waren so 2000 Demos pro Woche, die reinkamen, die wurden gefiltert und blieben 100 übrig, wo das Pre-Selecting gesagt hat, ja, die sind ganz gut.
Yeah.
Und ich weiß noch ganz genau, ich saß in diesem Raum und wir haben alle diese Demos gehört und ich habe irgendwann nichts mehr gehört. Ich habe einfach nichts mehr gehört. Ich hatte das Gefühl, alles hört sich gleich an.
Ja, es ist anstrengend.
Genau, es ist auch sehr, sehr anstrengend, weil du willst ja was finden und am Ende ist es aber das Gefühl.
Ja.
Es ist halt nicht der Verstand, ist es gut produziert oder macht es irgendwie Sinn oder so, sondern es muss halt dieses Gefühl auslösen. Und einer der Produzenten, die da waren, die haben dann zu mir gesagt, war irgendwas dabei, was relevant war. Ich so, keine Ahnung, was meinst du denn mit relevant? Da war eine gute Produktion dabei. Ich habe mir so voll fleißig Notizen gemacht. Ich habe überhaupt nicht verstanden, worum es eigentlich ging.
Ja.
Und dann hat er gesagt, kannst du dich an irgendein Gefühl erinnern, bei irgendwelchen Demos? Ich so, keine Ahnung. Und ich habe so voll gemerkt, ich habe meinen Job gar nicht richtig gemacht. Ja. Ich habe mich dann nachts nochmal hingesetzt, habe diese ganzen Demos gehört. Ich glaube, es waren dann 48 Demos oder so, die ich dann so durchgehört habe. Und dann ist mir tatsächlich ein Track aufgefallen, der mich voll berührt hat. Krass. Aber da war vorher gar kein Platz da, weil ich so in der Analyse war und in diesem, was wird jetzt gerade auf dem Markt gebraucht, was ist gut, was ist nicht gut.
Ja.
Und dann hat es mich total berührt und ich habe mir das dann aufgeschrieben. Am nächsten Morgen hatten wir so Besprechung und ich so, ja, hier der Song. Wir haben auch nicht gesehen, was das für Künstler waren, um nicht beeinflusst zu werden. Und dann ist es tatsächlich der Newcomer geworden des Jahres.
Krass.
Mit diesem Demo. Krass. Und ich habe seitdem auch wirklich so gelernt, Musik anders zu konsumieren. Also wirklich nach dem Gefühl zu gehen. Und es ist auch, ich bin eine Tochter und wir hören alles, ne? Queen, Rap, und sie hört natürlich auch alles, was jetzt gerade so Nina Chuba ist, natürlich ganz cool gerade. ich merke aber, dass wenn ich einfach Musik laufen lasse, dann berührt sie die Musik, die wirklich was zu sagen hat.
Ja.
Und ich glaube, dass dieser Raum gerade gar nicht mehr da ist, dadurch, dass natürlich Social Media, die kriegen gesagt, welche Künstler sind cool, was sagen die, was machen die, und das ist auch wichtig. Aber ich glaube, dass dieser Raum eigentlich fehlt, wirklich so diese Musik und diese Message eigentlich zu fühlen. Bei mir im Radio lief Udo Jürgens, ich weiß, was ich will. Und meine Tochter kommt rein und sagt so, boah, das ist ja voll die tolle Stimmung, weil es hat so eine Magic und das ist so, alles ist möglich auf der Welt. Und sie so, aber der Text, der ist ein bisschen kitschig, Mama. Also,
yeah.
Und sie hat total recht. Also was ist wichtig, die Stimmung oder eigentlich so die Art und Weise? Ich meine, Udo Jürgens ist halt der Showmaster in dem Metier gewesen. Und wenn man den Text hört, ist der eigentlich richtig super. Der sagt eigentlich, ey, ich weiß, was ich will. Und ich gehe so effortless, ohne mich zu verstellen, zu verbiegen, darauf zu achten, was andere wollen. Ich gehe einfach auf die Bühne, ich mache einfach mein Ding. Ja. In jeglicher Hinsicht. Und am Ende hatte sie recht, die Energie hat gestimmt.
Das ist das, was ich vorhin meinte mit der Atmosphäre bei Musik, dass man manchmal, was ich auch manchmal in der Musik einfach suche, dass mir das so ein gewissen Vibes und Atmosphäre gibt. So, wenn ich wütend sein will, dann will ich auch, dass der Song etwas ist, was das spiegelt. Wenn ich Spaß haben will, dann soll der Song auch diese Energie in mir hervorrufen, dass ich Spaß haben will. Dann soll der ganze Vibe da sein. Und ich finde das sehr, sehr wichtig in der Musik. Und ich glaube, dass es auch wenn das Zeitalter jetzt gerade so sehr kurzlebig und schnelllebig ist, glaube ich, sind die Künstler, die das aber weitermachen und das weitersuchen, die am langlebigsten sind.
Weil
die werden sich irgendwann, das ist halt so, das wird sich irgendwann durchsetzen. Und ich glaube, die Leute werden das immer auch auf eine gewisse Art und Weise suchen und dieses Gefühl haben wollen, dass es etwas gibt, was genau das spiegelt. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig für Künstler, sich da gar nicht zu verbiegen und gar nicht diese Trends zu jagen. Ich habe das auch eine Zeit lang gemacht. Ich hatte auch Phasen, wo ich das Gefühl hatte, ich muss so einen Trend jagen, weil das gerade in ist, weil die Playlisten das verlangen oder ähnliches. Und ich habe mich jetzt die letzten 2 Jahre wirklich davon freigemacht und einfach gesagt, hey, es ist mir egal. So, ich will das machen, worauf ich Bock habe und dieses Gefühl transportieren, was mir wichtig ist. Und ich glaube für mich persönlich, das ist auch die beste Musik, die ich machen kann, weil es einfach mich spiegelt und nicht das spiegelt, was diese Einflüsse von außen mir geben. Ne? Und das ist ganz, ganz wichtig als Künstler, Musik von innen nach außen zu machen, nicht von außen nach innen. Ne? Und ich glaube, das ist generell in allem, egal ob man Musik macht, egal ob man Bücher schreibt, egal ob man Filme, Drehbücher schreibt oder was auch immer, Schauspieler ist, macht das von innen nach außen. Weil dann werden die Leute auch merken, dass es authentisch ist, dass du das bist, dass es wirklich das ist, was jeder ist ja ein Individuum und nur ich kann meine Kunst so bringen, wie ich es will. Wenn ich die Einflüsse von außen nehme, dann wird meine Kunst nicht authentisch sein, weil ich bin dann von dem beeinflusst, ich bin von der Person beeinflusst, von der Sache oder ähnliches. Und wenn ich es aber von innen nach außen mache, dann wird es keiner so hinkriegen wie ich. Und ich glaube, das macht uns als Künstler oder als Individuen dann am Ende des Tages aus und bringt uns die Möglichkeit, dass wir Dinge machen können, die einzigartig sind.
Ja, es ist ja auch, man sieht ja auch an so Künstlern wie Amy Winehouse, Elvis Presley, die so auch eine gewisse Tragödie mitbringen, ihre eigene Tragödie. Ja. Und die natürlich in ihrer Musik sehr, sehr speziell und sehr kanalisiert umsetzen konnten, dass die trotzdem nur mit dem Setup drumherum, dem Manager, dem Produzenten, eigentlich so dann diesen ultimativen, outstanding Erfolg hatten.
Und Jahrhunderttalente. Das sind Jahrhunderttalente. Das ist halt einfach so. So der Amy Winehouse, dass so eine Künstlerin nochmal kommt, weiß ich nicht, wird nochmal vielleicht 10, 20, 30 Jahre dauern, bis man sagt, ey, da ist jemand auf dem Level. In der Amy Winehouse, wenn sie nicht so jung gestorben wäre, ich glaube, das wäre, die hätte noch eine unfassbare Karriere hingelegt.
Die wären,
ein Kurt Cobain,
Whitney Houston.
Man kann so viele Leute aufzählen, wo man das Gefühl hat, okay, wenn die Leute noch die Chance gehabt hätten, so, weißt du, in die, also fernab von ihrer Prime, und ich meine, Amy Winehouse, ihre Prime war ja sehr kurz, die hat zwei Alben gehabt, eins, was sie so pre-recorded hatten, eins, was ein Hit wurde. Wenn die eine Chance gehabt hätten, das noch auszuleben und sich künstlerisch noch zu entwickeln, wer weiß, in welche Richtung das Ganze gegangen wäre. Ne? Aber es ist halt leider manchmal so. Ne? Ich glaube, es gehört auch dazu, aber es gibt halt, wie gesagt, diese Talente und ich glaube, das sind die Leute, ne? Ich meine, Amy Winehouse ist jetzt schon seit einigen Jahren tot, aber sie wird immer noch von vielen Leuten gehört. Die Alben verkaufen timeless, sich immer noch, ne? Sind timeless und das ist das, was ich meine. Und ich glaube, das sollte man als Künstler jagen, so zeitlose Sachen zu machen und nicht nur vom Sound oder ähnliches, sondern einfach Trend. Von dem, was man macht, so, ne? Und wenn man Glück hat, trifft man trotzdem den Nerv der Zeit damit und die Leute haben Bock, das zu hören und sagen, hey, das gibt mir was mit.
Ja, es ist auch, du hast ja auch gerade schon gesagt, das Timing, ne? Also Bruno Mars zum Beispiel hat eigentlich alle seine Hits zwischen 16 und 19 geschrieben und erst als er 23 war, also als der Verlag ihn eigentlich kündigen wollte, hat er den richtigen Produzenten gefunden und der ist dann mit ihm dann durch die Decke gegangen. Krass. Mit den Songs, die er halt zwischen 16 und 19 geschrieben hat, die dann nicht mehr zeitaktuell waren. Das waren nicht mehr seine Themen. Das war Pubertät. Das war so, ich möchte die Frau erobern. Aber er hat den Trend natürlich trotzdem mitgenommen.
Ja, absolut.
Und das Momentum auch genutzt und gesagt, okay, es ist jetzt nicht mehr ich, aber es ist ein Teil von mir, den ich jetzt rausbringen will. Und ich glaube, dieses Thema Timing halt zu haben, dazu gehört auch das, was du gesagt hast, dass man versteht, was dieser Moment eigentlich bedeutet, ne? Und nicht der Zukunft hinterher zu jagen, sondern wirklich zu sagen, okay, wo bin ich gerade, was habe ich zu sagen? Und das so zu transportieren, dass es halt der Society oder der Gesellschaft in der Entwicklung und in diesen gerade sehr schwierigen Zeiten eigentlich eine Koordinate gibt, sich zu orientieren und auch da ein bisschen Vertrauen zu finden. Ich glaube, was gerade so in unserer globalen oder auch nationalen Entwicklung wichtig ist, ist halt gerade wieder dieses Vertrauen zu haben. Weil die Leute jagen alle Sachen hinterher, die polarisierend sind, die sie irgendwie so ein bisschen aus dem Schneckenhaus locken oder auch provozieren. Aber eigentlich geht es ja um dieses, was du gerade gesagt hast, in dieses nach innen zu gehen und sagen, was macht das eigentlich mit mir? Wo bin ich eigentlich? Was sind meine Werte? Was ist für mich und meine Familie wichtig, für meine Freunde? Und da die Stabilität zu finden, als die ganze Zeit im Außen zu finden, in Postings, wo man halt sagt, da bin ich, da stehe ich.
Oder da will ich hin oder das wünsche ich mir. Oder so. Das Ding ist halt, viel, viel zu wenig Menschen leben im Jetzt. In dem jetzigen Moment, so in der jetzigen Situation. Und es ist auch oft schwierig, weil man vielleicht in der jetzigen Situation nicht in einem Moment ist, wo man sich vielleicht wohlfühlt oder das Gefühl hat, das ist jetzt gerade das, wo ich sein möchte. Aber die Tatsache ist, man kann nur im Jetzt leben. Und nur wenn man sich mit dem Jetzt auseinandersetzt und den Moment nutzt und auch versteht, wo bin ich jetzt gerade, kann man auch nur eine Zukunft kreieren, die vielleicht das widerspiegelt, wo man hin möchte. Ne? Und die Wahrheit ist, man kann die Zukunft nicht beeinflussen, man kann die Vergangenheit nicht beeinflussen. Die Vergangenheit ist ein Konstrukt deiner Erinnerung, die alle sowieso
auch manchmal ein bisschen verschoben sind.
Verschoben sind, weil jeder für sich Dinge unterschiedlich erinnert. Ja. Jetzt, wir können in einer Stunde aus diesem Gespräch rausgehen und deine Erinnerung an das Gespräch ist eine andere Wahrnehmung, als es meins vielleicht war. Und die Zukunft ist ein Konstrukt deiner Ängste und deiner Wünsche. Das heißt, deine Wünsche oder das, was du dir gerne vorstellst, wünschst du dir für die Zukunft. Das heißt, das Konstrukt hast du in deinem Kopf und sagst, die Zukunft soll so aussehen. Aber du hast auch ein Konstrukt von Ängsten, die du hast, wo du sagst, hey, das könnte passieren und meine Zukunft wird dahin gehen. Aber die Wahrheit ist, nichts von beiden ist Realität, solange du nicht im Jetzt lebst und im Jetzt die Schritte machst, die dafür erforderlich sind. Und somit muss man halt einfach immer in seinem im Jetzt stattfinden und verstehen, hey, das Jetzt ist gerade wichtig, der Moment ist wichtig, das, was ich gerade mache, den Weg, den ich gerade langlaufe, ob ich jetzt nochmal hoch ins Office zu Sony gehe und mit den Leuten vor Ort nochmal spreche oder nicht, hat das einen Einfluss auf die Zukunft oder nicht, ich weiß es nicht, aber es ist halt einfach ein Step, den ich in dem Moment mache und der für mich in dem Moment wichtig ist, und es ist besser, als es vielleicht nicht zu machen und einfach nur nach Hause zu gehen, mich auf die Couch zu legen und irgendeine Serie auf Netflix zu gucken, ne? Und das ist das, was ich meine, man muss halt einfach das Momentum nutzen und den Moment. Und jeder Moment kann dir Momentum schaffen für die Zukunft. Ne? Wir sagen immer bei uns so intern im Kreis, wir nennen es immer so Haraket, Baraket. Das ist so Bewegung. Ne? Mhm. Bewegung bringt halt einfach so Baraket. Das bringt was. So. Das bringt Früchte. Mhm. Und jede Bewegung, die man macht, alles, was man macht, bringt am Ende des Tages was. Ich habe oft Situationen gehabt, ich habe zum Beispiel auf Instagram einfach einen Text gepostet, wo ich über meine Mom geredet habe und wie das ist, dass sie manche Sachen nicht wahrgenommen hat, was Rassismus und so anbelangt und so weiter und so fort. Und ein Jahr später schreibt mir Roger Reckless und sagt, hey, guck mal, ich mache jetzt gerade ein Buchprojekt mit Amazon, so Amazon Original Stories, mit zwei weiteren, also zwei weibliche Schriftsteller, und es sollen zwei männliche werden. Hast du Bock, das zu machen? Weil ich habe das Gefühl, du kannst gut schreiben und vielleicht wäre es cool für dich auch mal in die Richtung zu gehen, so als Schriftsteller. Mhm. Ich gesagt, ja, okay, cool, warum nicht? Ich probiere es einfach mal. Und jetzt kommt halt, ich weiß nicht, wann die Folge hier rauskommt, aber jetzt ist ein Buch auf dem Markt von mir so mäßig, was einfach eine Geschichte geworden ist, wo ich selber eine Kurzgeschichte, es ist so Black Futuristic Stories sind das. Was ich meine ist, ich weiß nicht, ob es ein Erfolg wird oder nicht, aber ich habe was anderes gemacht, was aus einem Moment heraus entstanden ist, dass ich einfach einen Text auf Instagram gepostet habe. Und als ich diesen Text gepostet habe, habe ich nicht damit gerechnet, dass ich eine Kurzgeschichte schreiben werde für Amazon Original Stories, die jetzt für die Ewigkeit da draußen sein wird. Aber manchmal bringen diese Sachen halt was ganz anderes, womit man nicht rechnet. Und das ist das, was ich meine. Und als ich mit der Musik angefangen habe, habe ich vielleicht auch nicht damit gerechnet, dass ich irgendwann mal ein Buch schreiben werde oder dass ich in People of Deutschland drin sein werde. Ich glaube, deswegen, man muss einfach in Bewegung bleiben und einfach machen und hier und jetzt einfach in Bewegung bleiben und einfach immer Sachen machen. Ja, sagen und einfach die Wege für sich finden und einfach machen. Man kann nie kalkulieren, was bringen wird. Es ist ein Irrglaube. Ich habe es auch in der Musik sehr oft gelernt, dass ich oft Sachen gemacht habe, wo ich das Gefühl hatte, das muss jetzt ein Hit werden. Und dann hat der Song nicht funktioniert. Mhm. Und dann habe ich Songs gehabt, wo ich die einfach so aus dem Ärmel geschüttet habe. Mhm. Und die haben dann besser funktioniert als die, wo ich das Gefühl hatte, der muss ein Hit werden. Mhm. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man einfach versteht, man kann Sachen nicht kalkulieren und man kann nicht verstehen, wo sie hingehen. Vielleicht ab einem gewissen Punkt, wenn du Erfolg hast, weil du mit etwas schon mal Erfolg hattest, dann kannst du kalkulieren. Dann kannst du sagen, der Song ist gut angekommen, jetzt mache ich noch 5 in die Richtung. Mhm. So, in Deutschland ist ja leider auch der Markt, wo die Leute das lieben, dass wenn etwas erfolgreich war oder wenn ein Künstler einen gewissen Sound hat, dass er den dann noch so 10-mal macht. Ja, das ist halt leider der Markt hier so.
Das ist eine gewisse Gemütlichkeit.
Diese Gemütlichkeit, das kannst du hier kalkulieren. Aber dafür brauchst du den Erfolg erstmal. Aber diesen ersten Erfolg kannst du nicht kalkulieren.
Ja, richtig. Und, das ist ein Momentum.
Das ist Momentum, ja. Und das ist einfach situativ und einfach das zu machen, was vom Herzen kommt und was man einfach so nach außen trägt.
Du hattest eben gesagt, dass du betest und dass du eine Routine hast. Und wenn du so in deinen Körper reinfühlst, für welchen Körperteil ist diese Routine und dieses Beten wichtig, damit du so mit dir selber im Einklang bist?
Für meinen Kopf und mein Herz. Also fürs Herz, weil es mir einfach eine gewisse Freude gibt und auch so eine Energie gibt. Aber auch für meinen Kopf, weil es mich channelt, weil es mich in dem Moment einfach, es ist ja schon fast wie Meditation. Du vergisst alles um dich herum und du bist einfach nur in dem Moment und du nimmst diesen Moment einfach nur wahr und gibst dich einfach dem Jetzt hin. Ne? Das, was ich vorhin auch gesagt habe, man gibt sich einfach dem Moment, dem Jetzt hin, den Gedanken des Gebetes, einfach der Situation. Man ist einfach in diesem Moment, denkt an nichts anderes, nicht an die Sorgen, die man hat, nicht an die Wünsche, die man hat, nicht die Dinge, die einen, weiß ich nicht, die um einen herum passieren, sondern es ist einfach der Moment da. Und ich glaube, das ist super, super wichtig, dass wir das als Menschen immer machen. Und für manche muss es kein Gebet sein, es kann auch einfach reine Meditation sein oder sonstiges. Aber ich glaube,
das Innehalten.
Ja, dieses Innehalten, einfach den Moment, einfach sich 10 Minuten am Tag zu nehmen oder vielleicht auch eine halbe Stunde oder was auch immer, was für einen fittet, was einem passt. Es gibt ja Menschen, die sagen, hey, ich kann mich jetzt nicht 10 Minuten da hinsetzen und einfach ruhig, dann probiere erstmal 3-4 Minuten, dann steigere dich nach und nach. Aber ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor und das ist, wie gesagt, das hilft mir und meinem Kopf, mich so ein bisschen zu sortieren, gerade wenn ich es morgens mache und auch abends vorm Schlafen gehen. So, ich merke das auch, wenn ich das abends vorm Schlafen gehen dann auch noch mache, dann schlafe ich viel ruhiger, weil mein Kopf einfach so, mein ganzer Körper fährt so ein bisschen runter und ich bin so viel entspannter und ich kann viel sortierter in den Tag reingehen und ich finde das sehr, sehr, sehr wichtig.
Gibt es Orte in Berlin oder auch in der Welt, wo du sagen würdest, die sind für dich sehr inspirierend?
Eigentlich die ganze Welt. Also die ganze Welt. Also ich muss sagen, ehrlich gesagt, in Berlin habe ich mich ein bisschen satt gesehen, weil ich es halt von klein auf kenne. Mhm. Das heißt, man hat die Orte so viel gesehen, dass man nicht mehr das Gefühl hat, dass es einen so richtig inspiriert. Aber tatsächlich die ganze Welt. Also ich versuche so oft wie möglich zu reisen oder auch mal unterwegs zu sein, in andere Städte zu gehen. Ich liebe London. London gibt mir immer so eine gute Energie. Ich glaube, das erste Mal war auch für mich London so eine Stadt, weil ich auch gesehen habe, wie viele schwarze Menschen auch einfach sind. Und die Population, dass das was ganz anderes ist. Und das hat mir so ein schönes Gefühl einfach gegeben, dass ich mich da einfach wohler gefühlt habe. Und das die erste europäische Stadt war, wo ich das Gefühl hatte, krass, hier fühle ich mich als schwarzer Mann einfach wohl, weil ich das Gefühl habe, hier sind mehrere schwarze Männer und Frauen. London liebe ich sehr. Ich liebe generell, ich bin jemand, der sehr viel in der Sonne und gerne unterwegs ist. Ja, ich bin jetzt nicht jemand, der Skiurlaub oder sowas macht. Ich kann das nicht. Leider.
Also eher Beach.
Ja. Mir sagt jeder immer, ich muss auf jeden Fall einmal Skiurlaub machen, aber ich habe das Gefühl, ich werde mir alle Beine, also meine beiden Beine brechen und die Arme wahrscheinlich, wenn ich da drauf stehe. Deswegen bin ich jemand, der sehr viel und sehr gerne in der Sonne ist. Und das gibt mir sehr, sehr viel Inspiration. Also generell einfach irgendwo zu sein, wo schönes Wetter ist, wo gutes Essen ist, wo die Stimmung schön ist. Wenn ich das Gefühl habe, ey, ich bin in einem Land, wo gute Stimmung ist, dann bin ich da inspiriert. Mhm. London ist jetzt nicht so dieses vibige Land, aber ich mag London einfach.
Wegen
der Diversität. Und auch so, es gibt mir auch durch die Musikszene und die Musik, die man von da kennt und hört und so, gibt mir das auch wieder so ein gewisses Gefühl, dass ich das Gefühl habe, ey, ich sauge so gute Energie auf. Paris mag ich. Meine Familie, väterlicherseits, wohnt in Los Angeles. Ich bin öfter mal da. Ich war jetzt letztes Jahr das erste Mal in New York. Auch irgendwie Schande auf mein Haupt. Aber ich habe es irgendwie nie nach New York geschafft, weil meine Familie halt in Amerika ist. Und wenn ich rüberfliege, dann muss man irgendwie immer die Familie besuchen. Und wie gesagt, ich habe es jetzt das erste Mal nach New York so geschafft. Und das hat mir auch super viel Inspiration gegeben. Also generell alles, wo man so ein bisschen aus seinem Alltagstrott rauskommt und das Gefühl hat, ich bin unterwegs, auch selbst in anderen Städten in Deutschland, so wenn ich viel unterwegs bin, in Frankfurt oder Hamburg oder sonstiges, so es gibt mir immer eine gewisse Form von Inspiration. Ist aber auch wichtig, einfach den Moment dann aufzunehmen.
Die Offenheit zu haben,
die Stadt zu sehen, sich inspirieren zu lassen von den Sachen außen, von den Dingen, die im Alltag passieren. Ich sag, das ist auch immer in der Kunst, das ist so easy eigentlich Musik zu machen und so, weil man so viele Sachen am Tag erlebt und man muss sich einfach von dem Moment beeinflussen lassen. Man muss einfach die Dinge, die man erlebt, das, was man sieht, einfach
aufnehmen, verarbeiten,
verpacken. Ja, und dann ist es auch super, super easy.
Und gibt es irgendwo einen Ort, wo du am liebsten deine Songs schreibst?
Die meisten Sachen schreibe ich ehrlich gesagt zu Hause, weil ich habe mir so zu Hause so ein kleines Home-Studio-mäßig was eingerichtet und dann setze ich mich da immer hin und schreibe da die meisten Sachen. Oder halt im Studio vor Ort, wenn ich mit Künstlern, also mit Produzenten oder so vor Ort im Studio bin, da schreibe ich auch sehr, sehr viel. Aber meist Studio. Also in der Studioatmosphäre, entweder zu Hause in meinem Home-Studio oder hier so in den Studios, wenn ich hier in meinem Circle-Studio bin oder ähnliches, dann suche ich quasi immer den Moment, wo ich meine Sache machen kann. Ja, aber meist Studio.
Und jetzt so rückblickend auf deine Karriere, wenn da jetzt ein Newcomer vor dir sitzen würde und der würde dich fragen, Jalil, was ist dein Tipp für mich jetzt, wenn ich erfolgreich sein möchte? Was wäre dein Go-To-Tipp, den du ihm an die Hand geben würdest?
Sei du selbst, mach das, was in deinem Herz drin ist. Versuch nicht, Künstler zu imitieren, die gerade erfolgreich sind. Oder du kannst dich auf gewisse Art und Weise beeinflussen lassen, wenn du sagst, ey, ich mag das sehr, was derjenige gerade macht, aber probier ihn nicht zu kopieren. So, sei du selbst, versuch deinen eigenen Weg darin zu finden. Also wenn du sagst, ey, seine Beats gefallen mir oder der Stil und die Richtung, in die er geht, okay, aber probier das auf deine Art und Weise zu machen, nicht so, wie die anderen Künstler das machen. Und Authentizität ist das Wichtigste, glaube ich, als Künstler. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, so das nach außen zu tragen, was man will, sich nicht zu verstellen, weil die Leute spüren das immer, die haben immer das Gefühl dafür, ey, da stimmt irgendwas nicht oder das passt nicht zu dem Künstler. Und die richtigen Leute um sich herum zu haben. Man muss verstehen, dass das ein Business ist, das ist ein Musikgeschäft. Das heißt, ein Geschäft, in einem Geschäft hat jeder mal seine Interessen und jeder verfolgt seine Interessen. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, das richtige Team um sich herum zu haben und vor allem auch es als Geschäft zu sehen und zu verstehen. Das ist ein Geschäft und wenn du die Möglichkeit hast, als Künstler dich nur auf die Kunst zu konzentrieren, weil du Leute um dich rum hast, wo du weißt, hey,
die machen
und die sind mein Team und ich kann denen vertrauen und da ist eine Loyalität da, dann sky's the limit eigentlich. Dann einfach machen, sich auf die Kunst konzentrieren, viel Musik machen, das sage ich den Leuten auch immer nicht, weil ich merke das oft bei neuen Künstlern, die wollen immer direkt das raushauen, was sie gemacht haben.
Ja.
Und ich sage den Leuten oft so, lass die Zeit, so ein mach Musik, mach mal 10 Songs, mach mal 15 Songs und dann guck mal, was von den 15 Songs cool ist oder am stärksten ist und dann geh damit, nimm nicht direkt den ersten Song und sag, ey, ich will den Song direkt raushauen. So, ich habe das oft mit vielen neuen Künstlern, die ich kennengelernt habe, die machen einen Song und sagen, ey, ich will direkt raus und die Welt erobern. Und ich sag, hey, entspann dich so, du hast einen Song gemacht, mach mal noch 10, weil selbst wenn der Song jetzt auf einmal knallt, was machst du dann? Dann hast du diesen einen Song gehabt und dann bist du auf einmal im Zugzwang, schnell wieder was zu machen und dann machst du vielleicht was nicht cool ist. Mhm. Wenn du aber deine 10 Songs gemacht hast oder deine 15 Songs, dann kannst du immer noch wählen. Dann kannst du immer noch sagen, ey, ist was da? Oder im Idealfall hast du sogar die Routine, dass du immer weiter Musik machst und so viele Songs entstehen, dass du am Ende einfach choosen kannst und sagen kannst, nehme ich jetzt einen alten von den 15 oder mache ich jetzt wieder 3 neue? Mhm. Weil ich habe ja schon 15 gemacht, das ist alles nicht mehr so schwer für mich. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für die Künstler, einfach machen und nicht direkt das Gefühl haben, ich muss jetzt direkt raus in die Welt oder ich muss sofort was droppen oder ähnliches. Es geht auch vieles um Momentum und ich glaube, es ist sehr wichtig, wie du vorhin auch gesagt hast, das richtige Momentum zu finden, die richtigen Konstellationen um sich rum zu haben, um das Business zu haben und so. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig für junge Künstler, das auch zu verstehen.
Wenn ich dich jetzt als Vater frage, für Eltern mit Kindern in der Pubertät, die auch vielleicht einen Migrationsvordergrund haben, was ist dein Rat, den du mitgeben kannst?
Den Kindern zuhören. Das ist sehr, sehr wichtig. Den Kindern zuhören. Nicht immer alles als Pubertät abtun oder als eine Phase oder sonstiges oder das ist nur ein Kind. Ne? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir Kids, egal wie alt sie sind, ob die jetzt 3 Jahre alt sind oder 15 oder sonstiges, einfach ernst nehmen, auch zuhören. Oftmals sprechen die ja auch, gerade wenn sie so klein sind oder so jung sind, einfach aus Emotionen und Gefühlen heraus. Und ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, was bewegt das Kind gerade, was ist dem Kind wichtig zu verstehen, was macht ihn oder sie als Individuum aus. Und was kann ich tun, um das Kind zu unterstützen und dem den Weg zu ebnen und den Weg, den das Kind vielleicht selber gehen will. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und gerade in der Pubertätsphase, ne, auch zu verstehen, dass die Phase auch nicht leicht ist mit Kindern in dem Alter, dass die Kids in dem Alter auch Rebellen sind, dass man vielleicht selber auch so war, sich an die eigene Kindheit zurückerinnern und die Jugend vielleicht auch mal sehen, hey, wie war ich damals, wie habe ich mich benommen, habe ich das vielleicht auch gemacht, war ich genauso. Und ja, wie gesagt, einfach Wachstum. Ich glaube, selber auch damit wachsen und sich selber auch mal eingestehen, hey, ich muss auch wachsen, vielleicht auch Dinge als Elternteil besser anders machen, anders lernen. Nicht Erziehungsmethoden irgendwie, nur weil ich sie so erlernt habe, nicht das blind annehmen und sagen, ich mache das jetzt auch so, mein Vater oder meine Mutter war so, haben das und das gemacht, so, weil vielleicht hat es auch irgendwas in dir geweckt, womit du selber nicht zufrieden bist oder so und vielleicht auch selber einfach immer das Gefühl haben, man kann nicht auslernen und man muss selber auch wachsen und man kann auch viel von den Kids und von den Jugendlichen lernen. Und das sollte man als Elternteil auch sehen, dass man nicht immer vielleicht die richtige Antwort hat oder nicht immer alles richtig macht.
Auch mal aus der autoritären Rolle rausgehen.
Genau, einfach mal rausgehen aus der Lage. Ne, klar, Grenzen setzen, auch sagen, hey, das ist richtig, das ist falsch, aber die richtigen Werte vertreten und halt auch lernen. Ich glaube, wie gesagt, man kann auch manchmal, ich sehe das ja auch an meinem Sohn, manchmal auch viel mitnehmen und viel lernen und viel sehen. Ich sehe die Welt manchmal aus ganz anderen Augen wegen ihm oder auch gerade, was die Kids gerade cool finden, was die mögen und so ein bisschen am Zahn der Zeit zu bleiben oder auch mich mit denen auseinanderzusetzen, wie funktioniert deren Welt gerade, wie ist das mit Social Media, was machen die, wie ist deren Leben gerade. Ne? Ich meine, für mich als Künstler ist es gewissermaßen auch wichtig, aber auch als Elternteil ist es wichtig, das auch zu verstehen und sich nicht davon so abzuschotten und zu sagen, ich bin zu alt dafür, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Dann verliert man so ein bisschen die Welt aus den Augen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig und ich glaube, Kids gerade in dem Alter können uns das immer noch gut mitgeben.
Wenn du deine Augen schließt und ich den Zauberstab gebe, was würdest du verändern wollen? Wo würdest du gerne deine Energie reingeben, um etwas in unserer jetzigen Gesellschaft, in unserem jetzigen Leben zu verändern?
Ich glaube im Allgemeinen, also ein Faktor ist, glaube ich, einfach Gleichberechtigung. Ne? Ich glaube, das ist sehr wichtig und ich meine einfach auf jede Form und Art und Weise, dass Menschen einfach sein können, wie sie wollen, ohne dass andere darüber urteilen, ohne dass man das verachtet oder was auch immer, wie auch immer man es nennen mag. Ich glaube, Gleichberechtigung, dass jeder einfach sein kann, wie er sein will und dass es auch anerkannt wird und dass die Leute da offen für sind, ohne drüber zu urteilen. Ich glaube, das würde der Menschheit sehr, sehr gut tun. In der Form natürlich auch, was Kapitalismus und so anbelangt, struktureller Rassismus, diese ganzen Sachen, einfach, dass die Menschen auch in den Systemen, die in der Welt geschaffen wurden, seit der Sklaverei, dass das geändert wird und dass die Menschen einfach verstehen, hey, ich kann nicht aufgrund von Kapitalismus andere Menschen unterdrücken mit strukturellem Rassismus, dass diese Dinge sich ändern. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Das würde der Welt auch sehr, sehr gut tun. Und ich glaube, dass die Menschen mehr füreinander da sind, dass wir die Augen einfach offen halten und dass wir einfach wieder ein bisschen menschlicher miteinander werden, ne? Und dass alles nicht so oberflächlich und eklig ist und dass wir einfach verstehen, so dass wir, dass Menschen unterschiedlich sind, dass wir alle unsere eigenen Wege, Religion, Denkensarten vielleicht auch manchmal haben oder auch unsere eigenen kulturellen Einflüsse und ähnliches, aber dass wir den Menschen einfach die Möglichkeit geben zu sein und einfach sie selber zu sein und sich darin wohlzufühlen. Ich glaube, das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Faktor, den wir über die Jahre irgendwie verloren haben, weil die Welt irgendwie versucht, Menschen zu formen oder so Menschen in eine gewisse Art und Weise zu drängen, wie sie für einen selber passen oder Menschen auch oft mit der Erwartung rausgehen, ich bin so, du musst genauso sein, du musst genauso denken. Und ich glaube, wenn wir das so ein bisschen loslösen könnten in der Menschheit und wirklich einfach alle miteinander klarkommen würden und keine Kriege führen würden, keine Streitereien, keine Politik geben würde, die uns dahin drängt, dass Leute aus wirtschaftlichem Interesse miteinander Kriege führen müssen oder ähnliches. Wenn wir solche Dinge ändern könnten, dann wäre die Welt auf jeden Fall eine viel schönere und viel bessere. Aber es geht halt leider immer um Macht. Und wenn man Macht, ich würde gerne Macht enthebeln. Mhm. Gewisse Macht, das wäre schön, wenn wir es schaffen würden, die Macht in der Welt zu enthebeln, dass alle auf einem Level sind und dass es keinen gibt, der mehr Macht gibt, ich glaube, dann wäre die Welt auch viel entspannter.
Ja. Vielen Dank.
Dankeschön.
Schön, dass du da warst.
Ich danke.
Ich freue mich sehr auf die Folge, die rauskommt. Ich freue mich auch, dein Buch, deinen Kurzbericht, deine Story zu lesen.
Yes, ich bin auch gespannt, wie es ankommt. Ich bin sehr nervös.
Und ich wünsche mir für dich, dass du für dein Musikprojekt die richtigen Leute findest.
Vielen, vielen Dank.
Die diesen Kanal für dich vielleicht noch ein bisschen erweitern und stärken und dich unterstützen, damit du in deiner Kreativität da mehr aufgehen kannst.
Ich hoffe, es ist auf jeden Fall ein sehr schönes Projekt geworden.
Schön, dass du da warst.
Danke, dass ich da sein durfte.
People of Deutschland, der Podcast, ist eine Produktion des Sony Music Podcast Networks und den Circle Studios Berlin mit freundlicher Unterstützung von Pocket by Mozilla. Idee und Redaktion von Martina Ring, Simon Usifo, Sandra Pfeiffer und mir, Mara Sandra Seekerin. Audioproduktion David Hoffmann und Marc Landendinger. Im Buch People of Deutschland kannst du 45 Geschichten von 45 Menschen lesen. Geschichten über Rassismus im Alltag und wie wir unser Land verändern wollen. Mehr von People of Deutschland findest du auf Instagram und auf peopleofdeutschland.de. Und natürlich hier. Folge dem Podcast, um keine Folge zu verpassen.